Was denn nun, Barfußlaufen, der perfekte Laufschuh oder ist es eher der Schuh aus dem Sanitätshaus? Wie bewegen wir uns eigentlich am besten fort? Und das noch im Bereich unserer Bestzeit. Alles im Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, im Prinzip ist ja die Adilette gerade wieder im Kommen, ja. Mit was läufst du am liebsten, wenn es nicht so besonders schnell sein muss? Wo ist es richtig bequem für dich?
Ja, natürlich habe auch ich mehr als ein paar Adiletten zu Hause. Das ist ja heute schon fast Fashion Statement, kann man sagen. In unterschiedlichen Farben und aktuell heute tatsächlich in Rot-Weiß schon getragen. Vielleicht nicht gerade so ganz außer Haus, wenn ich jetzt mal zum Baden gehe und so und natürlich hier drin, okay. Zum Physio habe ich dann doch nochmal andere Schuhe angezogen. Aber ja, für die gemütliche Sommerfortbewegung ist die natürlich wunderbar zum Laufen. Würde man dann wahrscheinlich doch auf eher andere Schuhe zurückgreifen.
Ja, Schuhe sollte auf jeden Fall ein Thema sein, weil du hast ja jetzt nicht nur unsere hartgesottenen Fans ja inzwischen schon, sondern die gesamte Laufszene schon richtig geteased mit dem neuen Adidas-Pfeil, den du jetzt ja auch bei einigen schnelleren Einheiten schon anhattest. Also hast jetzt eine andere als nur den Ersteindruck, sondern ja schon einen etwas ausgefeilteren Eindruck. Und dann können wir ja nochmal einen Blick auf die Konkurrenzmodelle werfen, denn das ist ja nicht nur ein klarer Wettbewerbsvorteil, der zunächst vielleicht ja bei Nike lag, aber da geht es ja jetzt doch eine Menge Entwicklungen. Ne? Aber wir alle wissen ja, das Entscheidende sind nicht die Schuhe, sondern meistens dann doch die Beine und die Lunge darüber.
Ganz ohne Form hilft auch der beste Schuh natürlich nichts, aber ja, ich freue mich, dass wir die Folge auf jeden Fall auf das Thema mal noch tiefer eingehen werden. Es gab viele Hörer-Mails oder Social-Media-Nachrichten, die mich dazu erreicht haben, die definitiv der Meinung waren, dass das letzte Woche viel zu kurz gekommen ist und dass wir da natürlich ausführlicher drauf eingehen müssen, sowohl auf den neuen Adizero Adios Pro, aber in dem Zusammenhang können wir ganz gerne ja wirklich mal einen Blick ein bisschen auf die letzten Jahre zurückwerfen und wo kommt so dieser Performance-Running-Bereich, wo kommen die daher, weil das ja schon eine recht interessante Entwicklung genommen hat, wie man schon allein an der Optik der Schuhe heutzutage ja sehen kann. Das wird auf jeden Fall heute das große Thema werden. Was mich natürlich interessieren würde, so haben wir die letzten Wochen angefangen und das sollten wir, finde ich, kann man fast schon als Tradition bezeichnen, wie war deine Trainingswoche, Ralf? Ich habe dich nämlich am Wochenende bei der Arbeit gesehen. Ja? Ich habe nämlich am Wochenende natürlich auch mal den Hessischen Rundfunk angeschaut. Es gibt ja aktuell nicht sehr viele Sportübertragungen abseits jetzt vom Fußball und da wart ihr ja sozusagen eine Ausnahme, möchte man mal sagen, und habt da eine ganz interessante Kombination aus verschiedenen Sportarten präsentiert.
Ja, wir haben ja zum Jahrestag des Ironman Frankfurt, der ja genauso wie die meisten anderen Laufveranstaltungen abgesagt worden ist, eine Sendung geplant, die unter dem Motto stand, was ist eigentlich sonst so los im Sport? Haben uns insgesamt mit 8 Sportarten beschäftigt, eben auch mit Triathlon. Die Triathlon-Veranstaltung war dann in Form einer Staffel gestaltet. Und da war dann eine Staffel die Expertenstaffel, also als Schwimmerin Sarah Köhler, als Radfahrer Fabian Wegmann und als Läuferin Gesa Krause, ja, die zugesagt hatte, fanden wir natürlich super und die hatte auch Bock zu laufen, ja. Und dann gegen Anne Haug, die als Triathletin ja auch schon in deinem Verein, glaube ich, unterwegs war, ne? Die
ist, glaube ich, mal für Regensburg gelaufen. Ein Jahr lang Vereinskollegen, richtig, ja.
Ja, also die natürlich auch aufgrund ihrer herausragenden Laufleistung eine Ausnahmestellung in der Triathlon-Szene hat. Die hat sich ja tatsächlich, nachdem sie, sagen wir mal, nicht so eine glückliche Phase in dem Bereich der olympischen Distanz hatte. Rio war für sie jetzt auch kein schönes Erlebnis. Ja, da gab es Wellen beim Schwimmen und da hat sie leider mal ein traumatisches Erlebnis gehabt, weil sie bei einem Wettkampf mal übel verprügelt worden ist und unter Wasser geraten ist und dann Panik gekriegt hat und sehr lange Brust schwimmen musste. Und danach hat sie sich dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern und hat dann den Frankfurt-Marathon gemacht, im Jahr von Rio noch, und ist da wirklich sehr ordentlich gelaufen. 2:43 sowas rum, meine ich, wäre das gewesen. Warst du nicht
damals
auch da?
Habe ich damals auch verfolgt. Ich war vor Ort, aber bin nicht selber gestartet, weil das ein bisschen wenig Zeit war zwischen den Olympischen Spielen. Aber habe das damals auch sehr interessiert verfolgt und mir schon damals gedacht, dass womöglich der Wechsel Richtung der längeren Distanzen anstehen wird.
Ja, zumal sie tatsächlich noch eine Überlegung hatte, ob sie nicht ganz in Richtung Marathon unterwegs ist. Ja, Rebecca Robisch ist ja auch jemand, der halt auch aus diesem olympischen Bereich kam. Stimmt. Die hat ja dann anschließend den Köln-Marathon gewonnen, ja, weil sie sich nicht qualifiziert hat für die Olympischen Spiele in Rio. Und bei Anne ist das jetzt eben die Langdistanz geworden, aber sie ist Weltmeisterin geworden, weil sie einen fantastischen Marathon hinten drauf gelaufen ist. Und die hat die Gesa schon über knapp 20 Kilometer, das war dann die tatsächliche Strecke da, richtig gefordert und am Ende mal kurz das Messer aufgemacht. Da musste Gesa sich richtig strecken, hat sich dann auf ihren Schlussspurt verlassen und das dann doch noch standesgemäß, sage ich mal, für die Experten nach Hause gebracht. Aber es war eine sehr spannende Angelegenheit. Da waren auch ein paar spannende Beobachtungen, was die Schuhe angeht, für mich dabei. Da kann ich dann gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Deshalb war das Wochenende für mich, was Selbstsporttreiben angeht, ein bisschen weniger. Ich war am Samstag nur ein bisschen schwimmen, dann da am Waldsee, wo man normalerweise reingeht. Das war in Ordnung, aber sonst bleibt dann keine Zeit über. Aber ich hatte ein sehr schönes Erlebnis vorgestern Abend. Da kam ich halt auch von einem langen Tag auf der Autobahn zurück nach Hause und habe gedacht, komm, jetzt gehst du noch schnell laufen. Es war so 7:30 oder sowas, war tolles Wetter, super zu laufen. Und es kommen mir drei so typische Läufer-Haudegen entgegen. Ne? Okay. So meine Altersklassen, so irgendwas zwischen 50 und 60, schätze ich mal. Und die Jungs waren zackig unterwegs. Kleine Enge an einer Flussüberquerung, kleine schmale Holzbrücke, einseitig passierbar. Ja? Ich musste also quasi anhalten, ja, und die stochten halt weiter. Und in dem Tempo riefen sie mir noch zu, super Podcast, weiter so. Ja, und ich so, jawohl, man kennt uns, im Wald sogar, mitten im Königsforst kennt man uns. Ja, ich war sehr begeistert und ein bisschen geflasht auch danach. Bin sehr leicht gelaufen danach.
Das sind ja schöne Nachrichten, also dass sich das wirklich schon so überall, sage ich jetzt mal, schon so verbreitet, dass tatsächlich Leute, die man treffen kann, auch unseren Podcast hören. Also man sieht es ja bei uns an den Statistiken, die wir jetzt nicht jeden Tag reinschauen, aber man sieht ja da schon, dass das auf jeden Fall ja zunimmt und offenbar sich schon einer gewissen Beliebtheit inzwischen erfreut, was uns wiederum natürlich freut, sodass man den Aufwand, den wir hier betreiben, auch für Leute macht, die sich das regelmäßig anhören. Das freut uns sehr und das ehrt uns natürlich auch, dass es Leute gibt, die das, was wir machen, hier unterhaltsam und spannend finden und motiviert uns natürlich gleichzeitig hier weiter Gas zu geben auf jeden Fall.
Ja, Motivation ist ein gutes Stichwort für dich. Ist das jetzt Motivation oder Schreckensherrschaft, dein neuer Trainingsplan?
Der ist jetzt endlich da. Renato war auch zeitweise recht beschäftigt, hat er geschrieben. Da sind einige Mails zwischendurch mal untergegangen, was für mich aber ganz gut war, dass ich sozusagen ja bis zur letzten Woche zwei Wochen hatte, die ich noch selbst gestaltet habe, so das Training hochzufahren, sowohl Umfänge als auch die Programme. Und wir haben uns dann Ende der Woche, Freitag, Samstag, da ein bisschen ausgetauscht nochmal. Er hat mir jetzt einen dreiwöchigen Plan mal geschickt, wo ich dann schon auch ein bisschen schlucken musste, weil ich dann, weiß ich nicht, man erinnert sich ja rückblickend immer gerne mehr an die guten Sachen. Das heißt bei mir natürlich, wenn man es auf Sport und Training bezieht, natürlich immer gerne an das Gefühl nach guten Programmen, an das, was man sich erarbeitet hatte, zum Beispiel in Kenia. Man vergisst aber ganz gerne, was dafür notwendig war, um da hinzukommen. Und ich habe dann noch bei den Plänen das ein oder andere Programm angeschaut und dachte mir, verdammt nochmal, das ist aber schon ganz schön krass, ehrlich gesagt. Wo ich jetzt auch gesagt habe, bin mal gespannt, wie ich da die nächsten drei Wochen überleben werde. Umfänge, sage ich jetzt mal, die sind noch okay. Da sind wir immer roundabout 190. Das ist jetzt nicht vollkommen ausgrenzend, aber es ist ja immer die Frage, was macht man in diesen 190 Kilometern, und die Programme sind halt schon, ja, so wie ich scheinbar vergessen hatte, wie sie in Kenia waren, sehr, sehr lang meistens, sehr, sehr umfangreich, und das ist aber auch der Haupt, wenn ich so will, Unterschied zu dem, was ich vorher kannte, trainingstechnisch, und wahrscheinlich auch vielleicht den Unterschied macht, im besten Fall, wenn man sich daran dann anpassen kann. Also Bahnprogramme auch mit 15, 16 Kilometer Umfang, das kannte ich so früher nicht, war für mich in Kenia eine große Herausforderung, und das wird auch die nächsten Wochen wieder eine große Herausforderung werden. Da bin ich mal gespannt. Gestern beispielsweise hatten wir auch ein Programm, wo, sagen wir mal, insgesamt 18 Kilometer waren, aber 15 Kilometer davon quasi die Belastungseinheiten, und die gingen gestern zum Beispiel schon mal, jetzt muss man mal ein bisschen für Realität im Profi-Training mal stehen und nicht immer nur sagen, alles ist super. Das war gestern sehr zäh, muss ich sagen, weil der Unterschied ist natürlich, da, ob du jetzt, sag ich mal, mit guten oder frischen Beinen in so ein Programm gehst, ist ja dann immer eine Sache, da dann irgendwie zu glänzen. Ich überlege gerade, wer den Spruch geprägt hat. Ich glaube, der Vater von Matthew Centrowitz, der hatte mal vor einigen Jahren den Spruch gesagt, der sehr wahr ist, mit frischen Beinen schnell zu laufen. Das kann fast jeder. Man muss dem Körper aber beibringen, mit müden Beinen schnell zu laufen. Und das sollte man halt im Training auch so simulieren. Ja, das ist das Geheimnis letzten Endes. Weil im Wettkampf, wenn es drauf ankommt, meistens, wenn die Rennen entschieden werden, hast du auch keine guten Beine mehr. Aber die müssen halt noch schnell laufen. Und deswegen muss man da dann auch einfach ganz cool bleiben. Also zum Beispiel, natürlich hätte ich gerne das Programm noch ein bisschen schneller gemacht gestern. Aber wichtig ist, dass man das Programm erstmal wieder gemacht hat und durchgezogen hat. Und es waren immer noch 18 Kilometer in Summe mit allen Pausen auch drin. 18 Kilometer in, ich glaube, 58 Minuten, 07 oder sowas. Also es ist ja trotzdem dann noch irgendwie jammern auf hohem Niveau. Nichtsdestotrotz war ich gestern, wir haben ja kurz noch telefoniert vor unserer Sendung heute, war mein Tag gestern um 11:30 morgens gelaufen. Der restliche Tag lag ich nur noch irgendwo rum und hab gedacht, ach Mann, lass mich einfach schlafen.
Ja, aber so funktioniert Training, ne? Das andere heißt Spielen.
Ne? Das ist richtig.
Das hast du verwechselt, ja.
Das ist richtig.
Es gibt ja im Prinzip zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Das eine ist, nicht so viel zu trainieren und dafür mehr knackig zu trainieren oder eben relativ viel zu trainieren und da einen guten Wechsel in dem Sinne, wie wir es ja auch schon mal beschrieben haben, also von B- und Entlastung hinzukriegen. Was du so skizzierst, klingt ein bisschen nach, ja, wir machen harte Belastung, aber wir machen das eben auch mit einer hohen Volumenkapazität.
Ja, er ist schon ein Fan davon, das sagt er auch ganz ehrlich. Also er ist jetzt, es gibt natürlich auch Leute, jetzt muss ich mal ein Beispiel mir überlegen, aus Deutschland am besten, zum Beispiel Frank Schauer, kennt vielleicht auch dein oder andere Marathonläufer aus Magdeburg. Ich muss jetzt überlegen, Frank hat auch eine Bestzeit von 2:16 oder sowas und wir waren eben sowohl letzten Januar als auch diesen Januar zusammen im Trainingslager. Frank ist zum Beispiel bekannt dafür, also wirklich wahnsinnig hohe Umfänge zu laufen. Also der läuft oft, da ist jetzt 220 Kilometer oder vielleicht sogar mal 230, vielleicht auch 240. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, der kann vielleicht auch schon mal, vielleicht hat er schon mal mehr gemacht, wirklich sehr, 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 sehr hohe Umfänge zu machen. Und das Schöne ist ja am Laufen, dass natürlich auch viele Wege zum Ziel führen, auch wie du es gesagt hast. Natürlich gibt es auch den Ansatz, nicht so viel zu laufen, dafür aber sehr intensiv zu trainieren. Ich sag mal so, im Marathonbereich ist es bei mir schon, aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, schon so, ganz ohne einen gewissen Umfang geht's schwer, weil halt die Strecke so lang ist, weil als Läufer natürlich, anders als im Triathlon natürlich, im Langdistanz-Triathlon, die Geschwindigkeit, der dann doch nochmal eine ordentliche Ecke schneller ist. Das heißt, der Körper muss an die Streckenlänge, aber auch an den, wie soll ich sagen, den läuferischen Stress, den du bei dieser Geschwindigkeit hast, wenn du das rennst, gewöhnt sein. Und das geht nicht ganz ohne Umfänge. Also ich kenne jetzt im Profibereich ist, glaube ich, so das Unterste, was man wahrscheinlich trainiert, ich sag mal 160 Kilometer, wenn du Marathon läufst. Das ist aber schon relativ wenig. Roundabout 190, 200 ist, denke ich, so die größte Schnittmenge. Oder sagen wir mal 180 bis 200. Und natürlich gibt es aber auch Leute, die trainieren noch mehr. Sowohl in Kenia als auch in woanders, sag ich mal generell. Vielleicht Osteuropa oder sowas ist Arbeit, viel über Trainingsarbeit auch gemacht. In den USA vielleicht eher so 160 bis 180. Und bei Renato ist es eben auch so, er hat schon bestimmte Phasen, die sich natürlich dann schon ein bisschen auch unterscheiden, klar. Sicherlich, je näher man an einen Wettkampf kommt, desto mehr steht dann irgendwie Specific Endurance im Vordergrund. Also sprich das Trainieren der Wettkampfgeschwindigkeit oder minimal schneller als die Wettkampfgeschwindigkeit. Aber es gehört einfach eine sehr, auf unserem Niveau, sage ich jetzt mal betrachtet, eine hohe Grundkonditionierung einfach dazu. Und das ist erstmal Grundvoraussetzung. Also ich habe mich noch gefreut, als ich am Sonntag, das war ja noch mein, in Eigenregie, wollte ich noch eine 35 mal laufen, weil ich nicht genau wusste, was jetzt diese Woche kommt. Und dachte mir, das hast du die letzten Wochen nur so 30, 32 ab und zu gemacht. Nicht, dass jetzt direkt mal eine 40 irgendwie hier in der Woche drin steht. Das steht nicht drin, aber das war zum Beispiel erstaunlich, dass ich da eine 3,27 gelaufen bin, also 3,27er Schnitt, das ging relativ gut, relativ von alleine, da merkt man, dass scheinbar der Körper jetzt sich an die letzten 2-3 Wochen zuvor erinnert hat, das hat sich richtig gut angefühlt, aber wenn ich jetzt sage, ich guck mal kurz auf das Datum, 18.07. Ja, da steht halt ein 30er drin. Da will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Am besten kann ich es natürlich dann erzählen, wenn ich es hoffentlich auch schaffe. Da reden wir von anderen Schnitten. Da ist 3,27, ist da jetzt gefühlt Jogging dagegen. Und da dachte ich mir so, da habe ich dann auch geschluckt, wo ich dachte, okay, klar, wir fangen in Woche 3 direkt mal an hier mit den ersten 10 Kilometer. Ich sag mal nur die ersten 10 Kilometer, was im Plan steht. Die ersten 10 Kilometer sollen 32,30 sein. Ab da wird es dann aber nur noch schneller, jeder 10 Kilometer Block. Und da dachte ich mir dann schon so, okay, alles klar, da kommt Freude auf die nächsten Wochen.
Ja, aber ich meine, auf der einen Seite, von nichts kommt nichts, ja. Und die Kunst ist ja, dass man es verletzungsfrei übersteht. Das heißt, man muss ja irgendwie da hinkommen erstmal.
Genau.
Über die Umfänge haben sich ja schon sehr viele Leute echt eine Menge Gedanken gemacht. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Aber irgendwo in dem Bereich hat man ja auch festgestellt, dass dann einfach die Stoßbelastung und die Belastung auf Sehnengelenke, Muskeln so groß wird, dass man das nicht noch weiter hochschrauben kann. Sicher, du hast es genannt, gibt es Ausnahmen, wo Leute einfach so konstituiert sind, dass es trotzdem ganz gut aushalten. Ich weiß, dass die Diskussion auch im Fachbereichen sehr intensiv geführt worden ist. Alberto Salazar hat dazu sehr umfangreich sich mit seinen Leuten auseinandergesetzt. Das ist ja nicht nur alles im Rahmen der Doping-Anschuldigungen bei Salazar. Das ist schon sehr intelligent, wie die halt an viele Sachen herangegangen sind. Und die haben ja, das war ja auch der Übergang von Mo Farah von der Bahn auf Marathontraining, ja dann schon mit einem relativ reifen Athleten, der schon eine Menge an Belastung in seinen Trainingsjahren hinter sich hatte. Und die sind dann ja auf diese Schwerelosigkeitslaufbänder gegangen, um hohe Umfänge zu haben, aber nicht diese hohen Stoßbelastungen zu haben. Ne? Vor allen Dingen, wenn Leute schon Verletzungsgeschichten davor hatten, dann ist das ja irgendwann auch ein limitierender Faktor, dass du da nicht weiterkommst. Klar. Ja. Aber wenn du dann sagst, okay, vielleicht schaut man mehr auf alternatives Training, da wollen wir uns ja auch nochmal auseinandersetzen in den nächsten Wochen, ist das dann spezifisch genug, ja? Oder ist man dann da so weit weg von der eigentlichen Laufbelastung, geschweige denn von der Wettkampfbelastung, dass das zu unspezifisch wird, aber brauchbar ist zum Beispiel für die Grundkonditionierung, was du gesagt hast, ja? Oder eben für regenerative Einheiten,
genau.
Um dann nicht auch noch eine Lauflaufbelastung zu haben. Ja, und wenn wir jetzt halt an die vielen Leute denken, die nicht Profis sind, sondern die neben Job und Familie ihren Laufsport durchaus auch in ambitionierter Form, und ist ja vollkommen egal, ob man 2:30, 3 Stunden oder 4 Stunden läuft, das ist halt alles ambitioniert, ja.
Auf jeden Fall.
Dann muss man natürlich genau fragen, wie viel Kilometer kann ich da überhaupt in einer Woche vertragen? Ja, nicht nur, dass ich das zeitlich schaffe, sondern dass mein Körper das halt auch schafft. Ja, das heißt, wie viel mache ich wirklich? Wie viel sind die Einzelbelastungen? Schaffe ich das jede Woche einen langen Lauf zu machen? Ja, oder splitte ich den vielleicht auf, dass ich sage, okay, dann laufe ich vielleicht an einem Samstag oder Sonntag mal zweimal und laufe einmal 10 und einmal 20. Ist schon eine andere Belastung für den Körper, wenn man eine Ruhephase dazwischen hat. Das ist vom Effekt her gar nicht so groß unterschiedlich, ob man jetzt das so macht oder 30 Kilometer läuft in einem relativ überschaubaren Bereich. Das kann man alles machen. Auch das sind alles Formen, wie man das adaptieren kann, runter in den leistungssportlichen Breitenbereich. Also jetzt nicht im Profibereich, wo man ja andere Optionen hat. Interessante Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Wie viele Ruhetage gibst du dir denn, wenn du so intensive Belastungen gemacht hast? Sind das dann echte Ruhetage oder Entlastungstage, wie die so schön umschrieben werden?
Also, wenn ich jetzt diese nächsten 3 Wochen hier gerade mal reinschaue, dann
hast du wenig Sozialleben.
Habe ich wenig Sozialleben, also das Marathontraining hat mich definitiv wieder, und dann würde ich sagen, dass ein 15-Kilometer-Tag, vielleicht auch diesen Sonntag ein 20-Kilometer-Tag, mit einem Ruhetag gleichzusetzen ist, sage ich jetzt mal. Aber wobei das jetzt nicht so steif ist. Also auch mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, das ist ein Trainingsplan. Das ist natürlich eine idealisierte Form davon, wie beispielsweise diese nächsten 3 Wochen auszusehen haben. Wenn man die so durchbekommt, ist es super. Wenn man aber auf dem Weg merkt, irgendwas passt nicht, dann ist es wirklich sinnvoller zu schauen, welchen Tag in dieser Woche man beispielsweise auch mal zum Beispiel durch Alternativtraining oder vielleicht auch mal einen kompletten Ruhetag einfach ersetzen kann oder eine Einheit schiebt. Damit ist man unterm Strich in der Regel besser beraten, und selbst wenn es zwei Tage sind, ist es meistens, ist man da besser beraten als auf Teufel komm raus und Kantholz zwischen den Zähnen immer so weiterzumachen, weil das habe ich wirklich mit Anfang 20 oft genug durchexerziert. Man kann meinen, man ist der tougheste Typ auf diesem Planeten und Schmerz existiert nur im Kopf. Das funktioniert eine Weile, aber das Ende vom Lied ist immer, dass irgendwas irgendwann kaputt geht, weil das dann halt Überbelastung und Verschleiß ist. Und dann ist es meistens sehr, sehr viel länger einfach Zeit, die man eben nicht trainieren verbringt oder zumindest nicht spezifisch trainieren verbringt. Insofern ist es wirklich bei allem Ehrgeiz und auch, ja, sagen wir auch mal Pflichtgefühl oder Pflichterfüllung. Also ich bin ja auch ein disziplinierter Athlet, wenn ich einen Trainingsplan habe und sicherlich die letzten Monate auch nicht so viel trainiert habe, weil da gab es einfach nicht viel Sinn, dass auf dem Level weiterzutreiben. Ich habe dann auch das eher als aktive Erholung mal genutzt. Da habe ich sicherlich auch, und wenn ich mal einen Tag hatte, wo ich keinen Bock hatte, nicht trainiert. Aber wenn man jetzt wirklich wieder sagt, man will irgendwie eine Form aufbauen und irgendwie wieder bei Rennen starten und man möchte konsequent trainieren, dann gehört es natürlich auch dazu, dass man sich diesem Trainingsplan irgendwie unterwirft. Ansonsten braucht man sich auch keinen Trainingsplan anfertigen lassen. Aber das hat natürlich Einschränkungen. Wie gesagt, das ist die 100% idealisierte Form davon. Und man muss natürlich schauen, wie der Körper dann auch mit den Belastungen umgeht oder zurechtkommt. Genauso, ich weiß, wir sind jetzt in Folge, lass mich nicht lügen, wir sind in Folge 8 inzwischen schon. Das klingt auch krass. 8 Folgen haben wir schon. Ja. Ich glaube, die meisten haben es jetzt ja wahrscheinlich, die schon vielleicht von Anfang an dabei sind oder auch vielleicht erst seit 2, 3 Folgen dabei sind, wahrscheinlich schon rausgehört, dass das Laufen oder inzwischen ja, oder mein Beruf aktuell ist, also ich Profisportler bin. Das heißt ja auch, wie du schon sagtest, dass ich eben nicht noch einen regulären Job nebenher habe, was sicherlich Energie kostet. Und ich habe natürlich andere Möglichkeiten auch der Trainingsnachbereitung. Ich war heute zum Beispiel auch beim Physio nach der Einheit gestern. Da hat es auch hier und da mal ordentlich geknackt, sag ich mal, weil dann wieder ein paar Dinge gerade gerückt werden. Das ist natürlich alles auf einem absoluten Hochleistungssportniveau ausgelegt. Ne? Das ist jetzt nicht, man kann sicherlich auch aus dem, was ich erzähle, für sich Inspirationen rausnehmen und sowas. Aber das ist natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und nicht 1:1 so dann auch adaptierbar. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich Sport auf dem Level jetzt ja dann auch schon, ja, sagen wir mal Ende der Jugendzeit, die zählen wir jetzt mal nicht, aber sagen wir mal spätestens mit Ende, ja, 18, 19 oder Anfang 20, also seit 12, 13 Jahren das ja schon mache und so ein Körper dann auch eine gewisse Zeit braucht, um sich überhaupt an solche Belastungsverträglichkeiten auch anzupassen.
Ja, aber das sind ja wichtige Anhaltspunkte, was du sagst, weil gerade dieses pflichtbewusst einen Trainingsplan durchziehen, ja, oder durchexerzieren, ja, das ist ja genau der Punkt, wo es ganz schnell brechen kann. Wir haben ja eine Abkehr von einem Vereinssystem. Früher sind viele Läufer einfach in einer Vereinsgruppe unterwegs gewesen. Ja, da findet dann so ein Regulativ irgendwie statt, dass man sagt, okay, der Trainer sieht einen vielleicht, vielleicht auch nur 3-mal die Woche, aber der sieht einen und sagt dann, hey, mach mal langsamer, ja, oder morgen mal nicht laufen. Und das ist halt auch so ein Gemeinschaftserlebnis, das oft ein bisschen verloren gegangen ist, weil viele gucken jetzt ins Internet, holen sich einen Trainingsplan, kaufen sich vielleicht irgendwo einen Trainingsplan und feuern den durch. Ohne überhaupt zu gucken, passt der jetzt überhaupt für mich? Richtig. Was macht der eigentlich mit mir? Und die Idee zu haben, das ist ja immer so diese Heldengeschichten, ja. Ja, das war wahnsinnig hart und es hat total wehgetan und am nächsten Tag wieder und wieder und man läuft wochenlang irgendwie mehr oder weniger mit Schmerzen oder so zerstört, dass man überhaupt nicht weiterkommt, ja, weil man entweder in Leistungsbereichen falsch unterwegs ist oder der Plan vielleicht gerade nicht passt, ja, weil man ein anderer Typ ist. Das ist ja oft so. Das ist, glaube ich, etwas, was man oft nur sehr schwer und unter schlimmen Konsequenzen dann erträgt. Ja, es gibt ja leider Heerscharen von Leuten mit den unterschiedlichsten Problemen von Knie über vor allen Dingen ja auch gerne Achillessehne, ne? Fußgeschichten und sowas. Ja, dann sind wir dann gleich ja auch bei den Schuhen, ob die da eine kausale Rolle spielen oder nicht. Ich sei jetzt mal dahingestellt. Das ist ja ganz schwer zu sagen. Ja, wo kommen jetzt wirklich Probleme an der Achillessehne her, aber ist ja immer noch einer der größten Mysterien. Ja, wie entstehen Achillessehnenschmerzen? Und ein fast größeres Mysterium, wie gehen sie am besten wieder weg?
das loszuwerden kann sehr zäh werden. Also.
Ja. Klar ist es wahnsinnig schön, Aquajogging zu gehen, aber es ist vielleicht jetzt auch nicht der geilste und coolste Sport auf der ganzen Erde.
Wie viele Stunden man ich schon muss. Beim Aquajoggen vergeudet, was heißt vergeudet, ist ja auch der falsche Ausdruck, aber sagen wir mal, es macht halt wirklich keinen Spaß. Also das irgendwie wünscht man niemandem.
Ja, im Hochsommer mit einem Käppi und einer Sonnenbrille in einem Freibad rumzuquirlen als Aquajogging ist nur so halb geil, muss man nicht unbedingt machen. Ich habe mal 2 Jahre mit so einem Mist rumgemacht, das war überhaupt nicht lustig. Von daher kann man das vielleicht verhindern, wenn man eben nicht jeden Trainingsplan bis Ultimo durchfeuert, ja, oder sagt, okay, was ist jetzt eigentlich mein richtiges Schuhwerk für den richtigen Untergrund, ja? Da habe ich noch eine Frage. Bahnprogramme, machst du die auch noch in Spikes? Nee, oder?
Es kommt drauf an, also in der Regel nicht. Wenn ich jetzt ich mache es immer ein bisschen Tempo oder sagen wir mal zielabhängig. Zielabhängig trifft es, glaube ich, am besten. Zum Beispiel letztes Jahr bin ich noch beim Europacup gestartet in London, 10.000 Meter Europacup. Das heißt, wenn ich das dann schon ernst nehme, also den Wettkampf ernst nehme, dann versuche ich schon da auch in Spikes anzutreten. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ich dann die Wochen zuvor zumindest die Tempoprogramme auch mal wieder in Spikes laufe, um mich daran zu gewöhnen. Aber das ist jetzt eher die Ausnahme. Wenn ich jetzt auf die Bahn gehe, am Samstag wieder zum Beispiel, ziehe ich da jetzt keine Spikes an, weil A, die Tempi momentan sich nicht in solchen Bereichen bewegen, wo das jetzt zwingend notwendig ist. Und B, weil natürlich die Umfänge auch nicht bahnmäßig hoch sind, sondern eher marathonmäßig hoch. Und dann ist das einfach ein zusätzlicher Reiz und Stress, den man sich ja nicht unbedingt geben muss. Zumal die Geschwindigkeiten sich da irgendwie eher so im Halbmarathon-Tempo-Bereich bis vielleicht auch mal 10.000 Meter Geschwindigkeit hinbewegt, aber jetzt nicht sehr viel schneller. Und wenn du natürlich für eine 10 wirklich trainierst im Sommer, dann ist ja auch klar, dass du vielleicht in der Vorbereitung auch mal eine 5.000 rennst. Und dann sind wir halt auch ganz schnell wieder im Bereich von, sagen wir mal, 2,45er Tempo, vielleicht auch mal schneller im Training. Und da merkt man dann schon einen Unterschied, dass Spikes natürlich helfen können. Aber da vielleicht noch ganz anschließend eine interessante Beobachtung meinerseits. Ich habe jetzt bei den ersten Rennen, die jetzt schon wieder stattfinden, beispielsweise in der Schweiz gab es jetzt ein paar Sachen, in Regensburg finden jetzt ein paar Rennen statt, auch dieses Wochenende ein 3000 Meter Rennen. Gestern ist ein dänischer Kollege von mir, der Thais, mit dem ich in Kenia viel trainiert habe im Januar, in Bergen ein Rennen gelaufen, weil die Norweger da ja auch, wie wir auch schon bei den Impossible Games gesprochen hatten, da ganz innovativ sind und auch vor allem einige Rennen haben. Das waren 10.000 Meter Rennen, Sondre ist auch wieder gelaufen. Ich glaube, Sondre ist um die, darf ich nichts Falsches sagen, 28:20, glaube ich, rumgelaufen und Thais Bestzeit auch mit 28:38. Man sieht wahnsinnig viele Leute nicht mehr mit Spikes, zumindest nicht bei diesen Streckenlängen, sondern mit Vaporflies. Also sprich, um da schon mal vorzugreifen auf nachher, die Schuhe, die mit Carbonplatte bestückt sind. Und das ist schon eine interessante Beobachtung, dass man scheinbar zumindest bei den längeren Strecken bereit ist, sozusagen auf ein bisschen, klar, gut, da hat es jetzt nicht geregnet, aber ein bisschen Grip zu verzichten, stattdessen lieber die Carbon-Variante zu wählen. Das hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch nicht so erwarten können, sage ich jetzt mal, dass jemand freiwillig Flats anzieht und Spikes lieber draußen stehen lässt.
Ja, spannende Angelegenheit, aber hast du nicht gesagt, dass die Adidas-Schuhe so sind, als würde man die ganze Zeit bergab laufen? Kommen wir gleich zu, ja. Aber wo wir schon bei den Wettkämpfen sind, hat ja jetzt wieder eine spannende Neuigkeit gegeben vom Deutschen Leichtathletikverband, nämlich der Antrag an die Stadt Braunschweig, nehmen die Laufwettbewerbe jetzt mit reinzunehmen. Wir reden über 1500, 5000 und 3000 Hindernis. Da ist jetzt die Behörde wieder an der Reihe. Da haben wir jetzt leider ein bisschen Flickenteppich in den Bundesländern, weil unterschiedliche Sportarten unterschiedlich zugelassen sind. Also Kontaktsport ist noch nicht in allen Bundesländern wieder zugelassen. Nordrhein-Westfalen, ich meine in Hessen und in Baden-Württemberg auf jeden Fall. Aber in Niedersachsen wohl noch nicht. Das ist aber nun mal Ort der deutschen Meisterschaften und da ist jetzt halt die Frage, was da passiert. Wobei, ich weiß nicht, ob sie die Anregungen von Dieter Baumann aufgenommen haben, der ja in seiner Kolumne auch gesagt hat, Leute, ich zahle sogar für eine Disziplingruppe die 5000 Meter der Männer, weil es ihm natürlich als Olympiasieger da nahe liegt, hat er gesagt, er bezahlt die Proben, ja, die dass Tests, die ja. vorher einen Corona-Test machen können. Das gehört jetzt aber von dem Zuschlag, dem Vorschlag, den der DLV gemacht hat an die Stadt Braunschweig dazu. Das ist im Zweifel dann eben auch der ja doch überschaubaren Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl ein Test abverlangt werden soll und da die Voraussetzungen geschaffen werden sollen, um die Läufer weiter im DM-Programm drin zu lassen. Wenn es am Ende so kommt, dann hat es sich ja doch gelohnt, dass der ein oder andere die Stimme erhoben hat. Ja, mit Gesa Krause habe ich am Wochenende auch noch kurz darüber gesprochen. Sie hatte auch gesagt, ja, da passiert schon was. Die bemühen sich wirklich im Hintergrund, da was zusammenzukriegen. Über Kommunikation haben wir schon gesprochen. Kann man immer irgendwo an irgendeiner Stelle besser machen. Nachher weiß man sowieso dann immer besser, ist eh klar. Aber auf der anderen Seite ist da ja noch eine Dynamik drin. Letzte Woche haben wir ausführlich über das Konzept vom Hamburg-Marathon gesprochen, hier mit Frank Thaleiser. Da waren jetzt die letzten Signale nicht so ermutigend. Was hast du gehört?
Leider nein. Also das Hygienekonzept wurde jetzt nicht beanstandet. Da wurde gesagt, das Konzept, was die Veranstaltung und die Teilnehmer betrifft, das wäre ist durchaus also gut befunden worden. Aber die Stadt sieht da, sage ich mal, den Veranstalter auch in der Verantwortung, was die Zuschauer anbelangt. Das ist natürlich schon ein bisschen strittiges Thema. Das hat natürlich, wenn man die sozialen Medien auch danach verfolgt hat, letzte Woche gab es natürlich auch eigentlich zwei Lager. Es gab die einen, die das begrüßt haben, dass sich Veranstalter, übrigens auch der München-Marathon, mit einem neuen Konzept an die bayerische Staatsregierung gewandt hat, dass sich da Leute dafür bedanken, dass es Veranstalter gibt, die versuchen, dieser Zeit Konzepte zu entwickeln, weil man eben nun mal nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das Thema Ende des Jahres einfach wieder gegessen ist und verschwindet. Es gibt aber auch andere Veranstalter. Köln musste leider nun auch absagen. Münster, der Marathon musste jetzt abgesagt werden, wo dann das andere Lager sagt, ja gut, dann sagen wir einfach alles ab. Das Problem ist, ich bin da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass vor Corona das Thema Zuschauer schon den Veranstaltern immer angelastet wurde, weil es ist ja praktisch unmöglich, dass zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal wieder Berlin als prominentestes Beispiel, dass bei einem Berlin-Marathon, wo eine 500.000, vielleicht sogar 1 Million Leute an der Strecke sind, dass ein Veranstalter dafür haftbar gemacht werden kann, was an der Strecke oder am Rande der Strecke stattfindet. Er kann, glaube ich, dafür verantwortlich gemacht werden, was er selber inszeniert, sprich an Cheering Points etc., was er natürlich an Hotspots kreiert durch Tribünen oder sowas, das ist alles klar. Dass natürlich jetzt eine Stadt wie Hamburg sich da auch nicht zu sehr exponieren möchte oder die politisch Verantwortlichen, das verstehe ich. Aber es ist natürlich jetzt auch ein bisschen leicht oder einfach, sich rauszureden oder aus der Sache rauszuwinden, indem man sagt, ja, wir haben da jetzt kein, in dem Konzept fehlt der Aspekt der Zuschauer. Und das ist nicht nur für den Hamburg-Marathon ein großes Problem. Da bin ich jetzt gespannt, wie da wahrscheinlich, ich schätze mal, in den nächsten ein, zwei Wochen dann wahrscheinlich auch eine Entscheidung letzten Endes getroffen werden kann. Zum einen, weil man sicherlich die Leute, die sich dafür anmelden wollen, ja auch nicht hängen lassen will. Aber die können das ja auch nicht, also letzten Endes ist der Veranstalter da jetzt auch erstmal ausgeliefert, weil das natürlich von der Stadt her jetzt auch nicht schon der das Aus ist. Aber da hängt natürlich genauso zum Beispiel das große Triathlon-Wochenende vor Hamburg, also vor dem Marathon-Wochenende dran, wo ja der Ironman wäre und auch die olympische Distanz und auch die Cyclassics beispielsweise.
Ja, vor allen Dingen in Hamburg wollen sie am kommenden Dienstag, glaube ich, über das Triathlon-Wochenende entschieden haben, weil man kann ja nicht so wenig wie ein Marathon einfach zu einem Ironman antreten. Da muss man schon ein bisschen Vorlauf zumindest den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewähren. Dann gibt's ja noch so ein kleines Side-Geschmäckle, dass die Politiker wohl offensichtlich irgendwo gemeinsam feiern waren, das dann halt über Social Media natürlich veröffentlicht wurde.
Da eine
etwas andere Sensibilität in Hamburg gerade ist, ja, dass da keiner sich exponieren will und rausgeht und sagt, wir nehmen das Risiko auf uns, weil das dann schnell in den Kontext gesetzt wird. Aus meiner Sicht hat das eine mit dem anderen nur sehr bedingt zu tun, aber das ist halt eine Problematik. Markus Frisch, der Verantwortliche für den Marathon und auch das Radrennen und den Triathlon in Köln, hat dazu auch hier regional langes Interview geben können und hat darauf auch verwiesen, dass sie halt praktisch aufgefordert sind, dann dafür zu sorgen, dass die Zuschauer sich am Streckenrand entsprechend Corona-gemäß verhalten. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Ja. Also ich weiß ja von Berlin, dass nach dem Anschlag in Boston da auch riesige Anstrengungen unternommen worden sind, um eine vergleichsweise sichere Strecke zu gewährleisten. Mhm. Aber das ist ein unglaublicher Aufwand gewesen. Ja. Du erinnerst dich, dass der gesamte Tiergartenbereich mit zusätzlichen Absperrgittern, und zwar in 2,20 Meter Höhe, umzäunt worden ist. Ja. Was für ein Aufwand alleine, ja, damit man nicht unkontrolliert an den Startbereich erstmal herankam. Und dann gab es natürlich sehr intensive Absprachen mit Polizei, mit Verfassungsschutz, wenn ich mich recht erinnere, um halt auch möglicherweise politisch motivierten Ansätzen da gleich einen Riegel vorzuschieben und Ordnungsamt und so weiter, um sowas wie Sicherheit an der Strecke zu gewährleisten. Aber da war jetzt nie der Berlin-Marathon jetzt als erster in der Verantwortung, ja, dass sie sich halt als Veranstalter von einem stadtweiten Event natürlich auch in einer Mitgestaltungsverantwortung da sehen. Das haben sie immer wahrgenommen und ich glaube, das gilt für jeden Marathon. Das sind sich die Leute ja darüber im Klaren, dass das ja einen Reiz halt auch ausmacht von Stadtläufen, von Stadtmarathons, wie auch immer, dass Menschen da sind und anfeuern, ja, dass man eben nicht im Wald rumläuft, ja, dann kann man auch irgendeinen Waldmarathon machen. Hat auch sehr schöne Seiten, aber ein Stadtmarathon bezieht eben einen Großteil des Reizes dadurch, dass man durch die Stadt getragen wird und dass die Leute mal sehen können, wie schnell das ist, wenn schnell gelaufen wird.
Richtig, richtig.
Über 42 Kilometer, ja, das ist ja auch der Punkt. Also das ist eine weiter sehr disparate Diskussion, die da geführt wird, zumal wir jetzt ja sehr intensive Bemühungen der Fußball-Bundesliga haben, wieder Zuschauer zuzulassen.
Ja.
In Leipzig soll das Konzept schon akzeptiert sein vom Gesundheitsamt. Auch in Dortmund, in München und wohl auch in Köln sind sie schon relativ weit, also kurz davor, dass sie auch da ein Okay kriegen. Und da reden wir jetzt ja nicht darüber, dass es unter Corona-Maßnahmen möglich ist, in einem großen Stadion 10.000, 15.000, 20.000 Zuschauer unterzubringen. Das ist sicher möglich. Ein Stadion ist groß, hat ein Riesenvolumen, ist in der Freiluft, alles in Ordnung. Aber wie kommen denn die Leute dahin? Ja, dann bin ich halt doch wieder auf engen Zufahrtswegen, Straßen, wir reden über Straßenbahnen, über U-Bahnen etc. Haben dann die Bundesligisten auch die Verantwortung dafür? Glaube ich nicht, weil im Moment ist es nicht so. Alles, was drumherum ist, ist Verantwortlichkeit von Polizei und Ordnungsämtern. Also da ist es keine Klarheit, dass man sagt, okay, so ist jetzt die Maßgabe. Und dann ist es eben eine Verantwortlichkeit, die man trägt oder die man nicht trägt. Ich kann ja auch nicht sämtliche Anrainer einer Fußgängerzone dafür verantwortlich machen, ob jetzt da viele Menschen in einer vergleichsweise engen Fußgängerzone rumlaufen.
Richtig.
Das ist logischerweise auch dann Aufgabe von Ordnungsämtern oder von der Polizei und nicht von der Händlergemeinschaft. Ja, also klar, da wurde ja auch über Einkaufszentren in der Hochphase der Corona-Zeit gesprochen, ja, ist dann noch gewährleistet, dass man eben genug Raum um sich hat in dann ja irgendwie doch abgeschlossenen Einheiten. Aber das sind halt diese ganzen Nervositäten, die jetzt durch die punktuellen Ausbrüche, sei es in Gütersloh in dem Kreis oder woanders entstanden sind. Und natürlich auch so ein Ding wie dieses Tennisturnier von Djokovic hat da einen Bärendienst geleistet. Ja,
hat da nicht geholfen jetzt am Wochenende. Auf jeden Fall.
Ja, jetzt am Wochenende soll in Berlin halt auch vor Zuschauern gespielt werden. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Das Konzept ist viel, viel besser und viel, viel vernünftiger als das, was die bei dieser Adria-Tour gemacht haben. Die haben ja einfach gesagt, um es auf Deutsch zu sagen, scheiß drauf.
Abend gefeiert, schön alle beieinander.
Ja, und schön Party gemacht. Aber vielleicht, um den Gesamtsport halt auch irgendwie zusammenzuhalten, müsste man mal darüber nachdenken, ob man nicht als Gesamtsport eine Strategie entwickelt und sagt, hey Leute, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie können wir Veranstaltungen machen, die die Corona-Maßnahmen einhalten, die ein möglichst reduziertes Risiko haben, die trotzdem Sporttreiben ermöglichen. Ja, ich habe jetzt diese Woche bei Anna und Lisa Hahner gelesen, 1 Million Menschen haben neu oder wieder angefangen zu laufen in der Corona-Krise. 1 Million Menschen, das ist doch fantastisch. ja, die jetzt dabei zu halten, ist das eine. Ja, also weiter zu motivieren, zu laufen. Also Leute, ja, alle, die jetzt zufällig mal wieder irgendwo mit euch laufen waren, ja, holt sie und geht mit ihnen weiterlaufen. Es wird schon wieder leerer im Wald, ja. Das ist so. Das ist nicht mehr so wie vor 6 Wochen oder 8 Wochen, wo man auch teilweise sonntags im Wald Hochzeiten hatte, wo man dann schon gesagt hat, okay, ich gehe lieber heute Abend spät laufen, ja, weil es sind zu viele Leute da, ja. Aber das ist doch eine Riesenchance. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sagen alles ab, was im Laufbereich draußen stattfinden kann, ist das für mich der falsche Weg.
Ja, ich verweise auch immer noch darauf, dass ich würde es mir wünschen, also ich wäre der Letzte, der, das wurde, glaube ich, auch hier und da missverstanden. Ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, ich würde gerne auf den Reset-Knopf drücken Ende des Jahres. Es wäre schön, wenn wir irgendwann in einer großen Menge dann vielleicht auch einen Impfstoff haben, um das Problem, sagen wir mal, nicht nur europaweit, sondern hoffentlich auch weltweit einzudämmen. Aber solange das nicht greifbar ist, und das ist es nun mal momentan nicht, müsste man sich schon jetzt später, also man kann natürlich das immer noch rausschieben, aber das ändert nichts an der Situation, Gedanken machen, wie man mittelfristig damit umgehen möchte und so eine Art von neuer Normalität vielleicht schaffen kann. Im besten Fall bleibt die ja nicht ewig, aber ich sehe, weiß ich nicht, ich bin kein Freund davon zu sagen, wir sagen einfach alles ab, stellen alles ein und dann machen wir das halt 2-3 Jahre. Wie gesagt, man kann auch, das ist natürlich jetzt erstmal in einem kleineren Rahmen, die da stattfinden, die Wettkämpfe, wie was ich erwähnt hatte, in der Schweiz oder in Norwegen. Trotzdem ist ja da schon mal ein Bestreben da einfach von Leuten, dass man da wieder versucht zurückzufinden. Und das finde ich schon mal schön. Ich finde auch schön, dass wir hier auch in Deutschland da Leute haben, die das probieren. Weniger schön für die wahrscheinlich auch, wahrscheinlich eher frustrierend ist natürlich, dass man da natürlich noch an gewisse Grenzen stößt mit Argumentationen, die ja, einerseits irgendwie ein bisschen verständlich sind, dass sich da auch niemand von den Verantwortlichen politisch die Finger verbrennen möchte, aber letzten Endes halt auch ein bisschen unfair den Veranstaltern gegenüber ist, das Thema komplett einfach denen zuzuschieben.
Ja, zumal wenn man nagelneue Schuhe hat, die einen anschreien, ich will schnell bewegt werden. Dann widmen wir uns doch mal dem Thema. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie man teilweise mit steifen Klumpen an den Füßen irgendwo im Wald gestanden hat und gedacht hat, boah, jetzt da noch durch Pfützen und Matsch durch, da habe ich da 2 Kilo am Fuß hängen. Ja, dann gab es die unterschiedlichsten Trends, ja, von immer leichter, immer flacher, immer kleiner. Auf der anderen Seite viel Dämpfung, möglichst viel Dämpfung. Irgendwann haben sie dann festgestellt, dass das mehr Vibrationen im Knie auslöst als alles andere. Dann war Sprengung ist ja auch so ein Lieblingswort aus der Schuhbranche. Ja, das war dann irgendwie ein wichtiges Thema. Dann Free Running, ja, also möglichst dem Barfußlaufen angepasst. Ja, halten wir mal fest, Barfußlaufen ist eigentlich immer noch das Beste. Ja. Ja, nur die meisten können es nicht mehr, weil sie es nie machen. Ja, und dann tut es gleich weh. Ja, und dann gibt es die Bestrebung zu sagen, okay, ich habe Trainingsschuhe, die haben so eine moderate Dämpfung und ich habe Wettkampfschuhe, die bestehen praktisch nur aus einem möglichst dünnen Sohlengewebe und darüber ist alles ganz, ganz leicht und hart, ja. Und jetzt sind wir bei doch wieder relativ viel Dämpfung und, sagen wir mal, einer Sohlendynamik, die spannend ist, ja. Wie bist du jetzt durch diese Entwicklungsstufen gegangen und was bietet der neue Schuh?
Also, was ja wirklich interessant ist, vor allem wenn man schon lange läuft, und das sage ich jetzt mal, ist ja bei mir so, dass ich das schon seit Kindesbeinen an tue. Das heißt, man hat da ja trotzdem, wenn wir mal sagen, in 7 Jahren, das ist auch schon 25 Jahre, wo man läuft, was man da alles erlebt hat an Schuhentwicklungen. Es hat ja bei mir auch lange gedauert, bis ich wirklich das erste Mal, also ich hatte das erste Mal Spikes, ich hatte eher Spikes, bevor ich quasi so Wettkampfschuhe für die Straße hatte, weil es gab halt Dauerlaufschuhe und es gab für die Leichtathletik, fürs Sprinten oder für was auch immer, einen Spike quasi. Und ich weiß nur, dass das für mich damals auch besonders war, einen ersten sozusagen sehr leichten Trainingsschuh. Ich habe ihn damals auch hauptsächlich auf der Bahn erstmal für Training verwendet, wenn man noch nicht Spikes gebraucht hat, weil es ja ein bisschen schonender ist. Das ist schon spannend, wie was das für eine Entwicklung ist. Dann die unterschiedlichen Modellsegmente. Ich bin jetzt zwar seit 8 Jahren bei Adidas unter Vertrag, aber auch davor war ich mal 2 Jahre bei der Marke mit dem Swoosh. Das war damals die Zeit mit hier Nike Free ganz groß in, weiß ich nicht, wie viel Härtegraden das dann da gab. Da gab es ja den, der gar nichts war fast und dann ein bisschen mehr und dann der Nike Free Run oder wie das hieß, mit dem man dann auch laufen konnte. Und ich bin tatsächlich damals auch die lockeren Läufe dann oft mit dem gelaufen, weil ich mir dachte, wenn man da passiv noch ein bisschen quasi schon die Fußmuskulatur mittrainieren kann, wenn du eh schon laufen gehst. Das war eine spannende Zeit. Davon ist man eigentlich aktuell wieder komplett weg. Also das Thema Free Running mag es sicherlich in als Nische noch irgendwie so ein bisschen geben, aber das ist ja bei weitem nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder sowas. Thema Sprengung, was du angesprochen hast, da gab es ja von Minimalismus Running, es muss alles quasi ohne Sprengung sein ein bisschen Sprengung ist gut, weil es entlastet halt auch die Achillessehne.
Ja, ich glaube, wir müssen Sprengung noch mal kurz einmal erklären. Das ist halt praktisch der Unterschied zwischen der Höhe des Fersenaufsatzes und des Ballenaufsatzes.
Genau, richtig. Man spricht dann von Sprengung oder man benennt die Sprengung in der Regel in Millimetern, also der Unterschied zwischen der Fersenhöhe und der Vorfußhöhe, wenn man so will, der wird oft in Millimetern angegeben. Und da ging es auch mal zeitweise in die Richtung, dass da eigentlich kein Unterschied sein darf, was aber natürlich hart ist, also ich sag mal für die Läufer, die viel laufen und hart laufen und schon lange laufen und entsprechend gekräftigte Füße haben, war das wahrscheinlich okay, aber es ist natürlich schon immenser Stress mehr, einfach auch auf Achillessehnen, da muss man schon auch ganz klar sagen, dass das schon eine Herausforderung sicherlich für die Füße auch war. Und besonders für mich natürlich als jemand, der gerne schnell läuft und irgendwie auch daran gemessen wird, wie schnell er läuft, ist natürlich immer die Performance-Modelle die spannendsten Schuhe. Also ich bin da sicherlich hochgradiger Lauf-Nerd, aber gerade was diese Performance-Modelle anbelangt, ist man ja super interessiert einfach. Und da ist die Entwicklung schon sehr interessant, weil ich habe noch gestern, als wir telefoniert haben, habe ich nochmal mich zurückerinnert, als Jan Frodeno, der inzwischen jetzt ja seit diesem Jahr bei Hoka One One unter Vertrag ist, also eher eine Marke, die dafür bekannt ist, mit sehr viel Sohlenmaterial zu arbeiten, der war ja jahrelang bei Essex, also eigentlich seit ich denken kann, war der immer schon bei Essex und er hat auch damals die Olympischen Spiele 2008 in Peking gewonnen in einem Schuhmodell. Das ist konkret gesagt ein Hauch von nichts, ne? Der Essex Piranha damals, das war so ein 150 Gramm Schuh, wenn überhaupt, also komplett flach, ohne alles, kein Schnickschnack, und das war damals vor allem in den Triathlon-Kreisen so State of the Art, also ohne den Schuh ging es praktisch nicht. Und jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt Anne Haug zum Beispiel anschaue, jetzt am Wochenende im Fernsehen, bin da jetzt gerade nicht so tief drin, ob sie vielleicht auch mit Nike da einen Vertrag hat. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, natürlich als amtierende Weltmeisterin. Aber die natürlich jetzt zum Beispiel den Vaporfly oder vielleicht sogar den Alphafly, das habe ich nicht genau im Fernsehen gesehen, aber so oder so einen Schuh mit viel Sohle und den Carbon-Elementen läuft. Das ist natürlich schon eine sehr interessante Entwicklung, die da vollzogen wird.
Und ja, lass mich noch kurz da an 2 Stellen einhaken, weil ich das ja dann eben auch aus der Reporter-Perspektive immer verfolgt habe. Frodo hat ja dann auch eine Entwicklung logischerweise mit Asics zusammen gemacht. Also der ist ja ein Athlet, der sehr viel zurückgibt, ja, an die Leute, die Ausrüstungsgegenstände mit ihm vermarkten. Und der ist da auch fordernd durchaus. Dass er sagt, hier, ich brauche das oder das, ja. Und natürlich hat er die auch gefordert, dass er gesagt hat, hey, die laufen hier alle mit Carbon Scheiben, Stützen, Streifen in den Schuhen rum. Ich brauche das auch. Vor den letzten Weltmeisterschaften auf Hawaii im letzten Oktober gab es dann eine Präsentation von Asics.
Ah, ich erinnere mich, ja. Okay.
Der Prototyp, den Frodo dann gelaufen ist, da sind die Regeln ein bisschen anders als beim Laufbereich, weil im Laufbereich gilt ja, 3 Monate lang müssen die mindestens schon im freien Verkauf sein. 4 Monate?
4 sogar, ich habe es nochmal nachgelesen.
Ja, okay. Ja, also im freien Verkauf sein und dann darfst du die erst anziehen im Wettkampf. Das war da anders. Den Schuh durften wir noch nicht mal anfassen. Der war hinter Glas.
Ach.
Ja, also man durfte den angucken, aber nicht anfassen.
Okay.
Ja, also so klassisch aus der Rudi Assauer Werbung, ne? Gucken, nicht anfassen. Ja. Ja. So, das war schon klar. Der Hintergrund war, die hatten natürlich eine riesen Werbekampagne vor für die Olympischen Spiele, die eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollten. Ja. ASICS, Heimat natürlich Japan. Die waren der Generalausrüster für sämtliche Volunteers, Kampfrichter und so weiter. Und dann sollte da eben mit großem Tamtam im Vorfeld der Olympischen Spiele da eine entsprechende Präsentation erfolgen. Ja, auch das ist ja jetzt bei Corona alles bumm, ja, aufgelöst in nichts. Ja, das gehört ja auch dazu, zu den Begleitumständen, die diese besondere Situation jetzt gerade fordert. Aber das war der Punkt da. Und Anne Haug hatte weder zu der Weltmeisterschaft auf Hawaii, wo sie ja dann gelaufen ist, noch danach einen Sponsor im Laufschuhbereich.
Okay.
Das heißt, die war vollkommen frei und hat sich dann halt für den Vaporfly, also ich glaube, sie ist Alphafly gelaufen auf Hawaii. Ja, hat sich den selber gekauft, weil ja der Trend so war, dass alle möglichen Leute gesagt haben, okay, nur mit dem kann man schnell laufen und mit dem kann man signifikant schneller laufen. Es gab im vergangenen Jahr, im ersten Drittel, glaube ich, des vergangenen Jahres eine große Studie der New York Times, die das initiiert haben. Die haben einen Fragebogen rausgegeben und haben Leute bei großen Marathons respektive großen Laufveranstaltungen, und davon gibt es eine Menge in den USA, Fragebögen ausfüllen lassen. Das ist jetzt keine Laborgeschichte, sondern eine, die auf der Straße entschieden wird. Ja, was lauft ihr für Schuhe? Wie habt ihr euch verbessert? Hat sich das verändert? Und bei den Zählungen war in den USA Nike sowieso schon immer vorne. In Europa oder in Deutschland war eigentlich ASICS immer vorne in der Zahl der Schuhe, die an den Füßen dran waren. Und sie haben halt bei zwei Schuhen signifikante Unterschiede oder Verbesserungen in der Laufgeschwindigkeit und im Endergebnis halt festgestellt. Und das waren beides Nike-Modelle. Das eine allerdings war mit Carbon, das andere war nicht mit Carbon. Das war halt auch einer, der mit einem sehr, sehr flachen Sohlenprofil daherkam. Also ganz spannende Geschichte. Und daraus hat sich ja dann entwickelt, dass ja praktisch alle Top-Zeiten mit Carbon-Schuhen erzielt worden sind und natürlich ein immenser Druck auch auf die anderen Firmen entstanden ist. Ja, und dann haben ja jetzt alle möglichen nachgelegt. New Balance hat nachgelegt. Hoka, hast du schon gesagt, die sind, glaube ich, schon auch in der dritten Generation jetzt. Die hatten ja sonst Schuhe, die eher an, deshalb habe ich es am Anfang gesagt, an Sanitätsschuhe erinnerten.
Sehr, die, sehr hohe Schuhe.
Sehr, sehr hohe Sohlen hatten. Die hatte ich auch mal an. Das kam mir ganz komisch vor, weil da hast du das Gefühl, hallo, wo ist jetzt hier meine Ausgleichsstange, ja, so zum Jonglieren. aber auf der anderen Seite hatten die ja vorgerundete Sohle.
Ja. Kamen sehr stark aus dem Trail-Bereich, vor allem aus dem Ultra-Bereich auch, weil das natürlich beim Bergablaufen, glaube ich, schon gewissen Stress von den Beinen genommen hat, so, aber haben dadurch irgendwie eine ganz gute, muss man sagen, ich habe das am Anfang auch als sehr nischige Marke noch betrachtet vor einigen Jahren und dachte mir, ich glaube nicht, dass die aus den USA so richtig hier ankommen werden, haben das tatsächlich schon geschafft. Also es gibt heute nicht mehr viele, sagen wir mal, Laufspezialistenläden, die keine Hokas führen, sage ich jetzt mal. Und das spricht ja wiederum dafür, dass offenbar die Nachfrage nach den Schuhen ja auch dementsprechend da ist. Ich habe leider ja die letzten 8 Jahre, was heißt leider, ich bin natürlich da happy, aber wenig andere, eigentlich keine anderen Schuhe am Fuß gehabt, aber vielleicht mal hier und da bei einer Gelegenheit in der Hand. Was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich Hoka trotz des sehr, wie soll ich sagen, dicken Sohle, der Schuh selber ist ja trotzdem nicht wahnsinnig schwer gewesen. Also das täuscht ja irgendwie, wenn du am Anfang denkst, du nimmst den jetzt aus dem Regal, weil du neugierig bist und willst den mal in der Hand haben, dann stellt man ja schon fest, dass der Schuh jetzt nicht sehr viel, also wenn überhaupt minimal schwerer ist als andere Schuhe oder so.
Ja, die neue Generation, die ist ja jetzt ja auch, auch erst ein paar Monate alt, von den Hoka-Schuhen, die ist jetzt nicht mehr vom optischen her nicht sehr weit weg von dem, was die anderen Anbieter da auch liefern. Und ich habe bisher ja die Adidas-Varianten, es gibt ja 2 Varianten, bisher ja nur als Fotos gesehen. Du hast sie ja nicht gezeigt und mir nicht geschickt. Passen mir auch nicht, hilft mir auch nichts, ja, kann ich mir jetzt über die Hände ziehen, ja, und im Handstand bin ich echt schlecht. Aber das gleicht sich jetzt schon so ein bisschen an. Ja, das ist so ähnlich wie jetzt gehen wir alle in den Windkanal bei Autos. Ja, ja. Und dann danach sehen sie alle wieder ähnlich aus. Ja, aber die Bewegung ist ja jetzt klar dahin und hat ja wieder einen Fokus auf Schuhe gerichtet, der ja unfassbar war. Ja, zwischendurch musste sich ja der Weltverband da wieder mit beschäftigen, weil der Verdacht nahe lag, dass es unerlaubte Hilfe ist. Ja, das ist ja ausgeschlossen in der allgemeinen Leichtathletikbestimmung, dass man zum Beispiel wurden ja Schuhe, die eine federähnliche Funktion hatten, aber das ist in den 80ern schon gewesen, ja, oder Bürstenschuhe wurden zum Beispiel auch verboten, mit denen zu teilen ja die Anschieber beim Bobfahren noch unterwegs waren, aber die durftest du in der Leichtathletik nicht verwenden. Und die ersten, die halt, weil im weitesten Sinne reden wir hier über Energie-Return-Systeme. Ja, also ein System, das einen Aufprall, also ein Investieren von Energie in eine Struktur wiedergibt. Ja, das ist ja auch diese Foam-Geschichten sind in diese Richtung gegangen. Alles ja, was mit Dämpfung zu tun hatte, da wurde ja schnell darüber nachgedacht, wie dämpfe ich nicht nur, sondern wie gebe ich das halt auch möglichst schnell wieder. Oder eben besondere Formungen von Sohlen, die in die Richtung gedacht haben. Ja, ich erinnere mich da noch, meine Cousins haben mal bei Jugendforsch mitgemacht und da war ein, die haben über Wärmepumpen damals was gemacht, also auch Energiegewinnung und da war in diesem Segment war eine Schülergruppe, die haben darüber nachgedacht, wie man das Auftreten auf Treppenstufen rückwandeln kann in Energie, ja, weil man setzt ja Energie da rein, ja, ja. Und dieser Gedanke der Energierückgewinnung ist halt im Laufschuh ja in die Sohle reingeflossen oder in die Sohlenform oder in die Gesamtschuhkonstruktion. Und das ist ja jetzt eine ganz spannende Geschichte oder eine unglaubliche Dynamik, die da entstanden ist bei den Schuhherstellern. Klar, natürlich auch wieder neue Absatzmodelle. Ich bin tatsächlich im letzten Jahr bei meinem zweiten Halbdistanzrennen, wo ich ja dann am Ende auch Halbmarathon laufen muss, den Alphafly gelaufen.
Muss der Vaporfly gewesen sein, denn Alphafly ist erst dieses Jahr Alphafly zu den Trials rausgekommen.
Genau. Also Vaporfly. Und ich muss sagen, auch für jemanden, der dann halt nicht mehr schnell laufen konnte, weil ich da schon relativ kaputt war, aber ja relativ schwer war. Also da habe ich halt 90 Kilo gewogen. Man hat das schon gemerkt. Ja, man bewegt sich halt immer noch vorwärts, wo man sonst vielleicht eher den Eindruck hatte, oh, ey, wer hebt mir bitte mal den Schuh hier vom Fußboden hoch? Ja, dass dann so ein Schlurfen anfängt. Das war schon ganz cool. Der hat halt noch eine sehr kurze Lebensdauer, wo ja auch darauf hingewiesen wird. Ja,
und das hat pro Kilometer ein Euro.
Ja, und das war interessant zu beobachten bei den Frauen am Wochenende. Okay. Ja, weil Gesa und Anne Haug sind beide die Nike-Schuhe gelaufen.
Ja.
Und die anderen sind, die eine ist Skechers gelaufen, also einen relativ normalen Laufschuh und die andere die Carbon-Variante von New Balance.
Okay.
Ja, aber Gesa und Anne Haug haben den Schuh nur zum Rennen angezogen. Ja, damit der Verschleiß nicht so groß ist und haben sich vorher und nachher mit anderen Schuhen eingelaufen, respektive ausgelaufen. Also der wurde wirklich, ja, wie Spikes halt, ja, so heilig, genau. Ja, aus diesem extra Täschchen rausgenommen, angezogen, dann ne, an die Startlinie laufen, danach sofort wieder auszogen.
Das sind schon die absoluten Waffen natürlich, die man sich natürlich auch ein bisschen aufspart, sage ich mal, für die wichtigen Tage oder die wichtigen Trainingseinheiten. Du hast es schon angesprochen, aber ich wollte auch nochmal drauf eingehen, auf das Thema, wie bei Wettkampfschuhen, Straßenlauf-Wettkampfschuhen, sagen wir mal, was da das Problem der letzten Jahre war. Und das ist ja jetzt erst, muss man sagen, durch hauptsächlich Nike und die Vaporflies und das Projekt mit Elliot so ein bisschen in diese andere Richtung getrieben worden, wo jetzt auch ganz viele andere Hersteller natürlich nachziehen oder schon nachgezogen haben. Das Problem ist ja immer, physikalisch auch betrachtet, du möchtest natürlich möglichst schnell laufen, im besten Fall als Marathonläufer, vielleicht auch als Marathonprofi, wo es um Sekunden geht auf 42 Kilometern. Das heißt aber natürlich, bei uns ist es so, wenn du wahnsinnig schnell rennst und das auf Asphalt über 42 Kilometer, dann hinterlässt das natürlich Spuren. Da kannst du so trainiert sein, wie du willst. Das geht natürlich auf die Knochen, beziehungsweise ist salopp ausgedrückt, also auf die Muskulatur, Wade, Oberschenkel, wie auch immer. Das heißt, du kannst wenige. Sagen wir mal, es hängt natürlich vielleicht noch ein bisschen vom Körpergewicht ab. Wenn natürlich dann ein kleines Leichtgewicht aus Ostafrika kommt, der vielleicht auch nur 1,65 Meter groß ist und 50 oder 55 Kilo wiegt. Ich denke jetzt hier gerade auch an Jonas Koller, den wir schon bei uns in der Sendung hatten, der zumindest in Äthiopien geboren ist. Jonas ist, wie groß ist Jonas? Gut, der wird vielleicht 1,75 sein, aber der wiegt halt ohne Witz 52 Kilogramm. Das heißt, ich wiege mit 1,88. Also wenn ich jetzt, ich habe heute mich mal wieder gewogen, was sehr selten der Fall ist, aber ich habe 68 Kilo gewogen. Jetzt, wo das Training wieder ein bisschen anzieht, merkt man schon, man verliert da vielleicht auch noch mal ein bisschen was. Das ist ja trotzdem ein signifikanter Unterschied, den ich alleine durch mehr, sagen wir mal, aerobe Fähigkeiten erstmal wettmachen muss, weil da reden wir halt von 16 Kilogramm, ne? Und das über so eine Streckenlänge. Das Problem ist also bei mir, als jemand, der, sagen wir mal, mitteleuropäisch geprägt ist und dafür noch eher leicht, mit einem ganz, ganz leichten Schuh hast du zwar den besten, wie soll ich sagen, Energy Return, beziehungsweise den wenigsten Verlust an Kraft, die du da reinsteckst beim Abdruck, aber du wirst halt auch sehr wahrscheinlich irgendwelche Probleme bekommen hinten raus im Rennen, weil das halt der Körper irgendwie auf Dauer nicht mitmacht. Das heißt, das war dann für die Hersteller natürlich schwierig. Wenn du dann aber natürlich, je mehr Dämpfung du eingebaut hast, damit der Schuh sich komfortabler läuft, damit diese Probleme muskulärer Natur oder wie auch immer nicht auftreten, desto mehr Kraft und Energie verlierst du. Das heißt, das ist natürlich auch nicht zuträglich, wenn du wahnsinnig schnell laufen willst. Und das war die Krux der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass du als Hersteller überlegen musstest, wo setze ich die Skala an, wie stark verschiebe ich das in die eine oder in die andere Richtung und mit welchem Ergebnis mache ich das. Und erst die Entwicklung, die Nike, muss man da sagen, vorangetrieben hat, vor 4 Jahren schon bei den US-Trials für die Olympischen Spiele 2016 hatten ganz viele Nike-Athleten Prototypen, damals war das noch erlaubt, ist trotzdem sehr stark kritisiert worden, zum Beispiel von Kara Goucher, Desiree Linden war eine der wenigen, die es als nicht Nike-Athletin trotzdem ins Team geschafft hat. Und auch bei den Olympischen Spielen war es so gut, die Siegerin ist ja später dann des Dopings überführt worden, aber ich glaube, von den ursprünglichen Top 6, also Top 3 Männer und Frauen, waren 4 oder 5 mit diesen Prototypen schon unterwegs. Wo man natürlich schon sagen konnte, ist das Wettbewerbsverzerrung oder nicht oder wie, das ist schon sehr kontrovers diskutiert worden. Aber die haben halt geschafft, sage ich mal, einerseits ein sehr reaktionsfreudiges Dämpfungsmaterial zu entwickeln und patentieren zu lassen. Und das gepaart mit der Kombination einer Carbonplatte, das heißt, und einer, sagen wir mal, vielleicht etwas vorgeformten Sohle, so dass du leichter beim Auftreten, selbst wenn du müde wirst, auf den Vorfuß gekippt wirst, du merkst die Straße eigentlich kaum, also den Asphalt, diesen Aufprall, was deine Muskulatur schont, und die eingebaute Carbonplatte gibt dir den nötigen Impuls, dass du das Gefühl hast, du drückst dich total leicht ab vom Boden. Und damals war Nike sicherlich vielen anderen Konkurrenten sehr weit voraus und hat sicherlich auch zeitweise diesen Status zementiert, sagen wir mal. Wie man ja auch, da musste man jetzt kein Experte sein, du hast das von der New York Times angesprochen, ich habe da auch natürlich vor allem die letzten 2 Jahre sehr viel dazu recherchiert, weil natürlich du als Profi in diesen Elitefeldern nicht umhin kommst, eine gewisse Entwicklung festzustellen. Wenn wir jetzt von vor 5 Jahren, also vor Rio noch sprechen, dann war das schon, sagen wir mal, bunt gemischt, was da an den Füßen war. Also da war es vielleicht Nike und Adidas ein bisschen exponiert. Essex sicherlich in der breiten Masse schon, im Profibereich gar nicht mal so krass mehr. Aber die haben dann auch noch dazugehört wie Saucony, wie Brooks, wie wen auch immer du nehmen willst. Und vielleicht ein bisschen mehr Adidas und Nike. Aber es war insgesamt schon sehr durchmischt. Das ist die letzten 2 Jahre komplett verschwunden. Also jetzt nehmen wir mal als Beispiel Berlin-Marathon letztes Jahr, ist es mir schon aufgefallen, da gab es eigentlich nur im Elite-Block Neon-Pink und Neon-Grün zu wahrscheinlich 90%. Und dieses Frühjahr in Barcelona, weswegen ich dann auch sehr intensiv, sage ich jetzt mal, mit meinen Adidas-Leuten dann nochmal ins Gespräch gegangen bin, das dann auch an globale Kollegen weitergeleitet wurde, wo ich gesagt habe, niemand läuft mehr Adidas im Elite-Block. Also ich glaube, die einzigen der Top 15 in Barcelona beim Halbmarathon, die Adidas getragen haben, waren Amanal Petros und ich, weil wir beide Adidas-Athleten sind. Es gab noch Samuel Fitwi, der Essex getragen hat. Ich weiß aber nicht, ob es schon der Carbon-Schuh war. Ich glaube fast nicht, weil die sind ja jetzt auch erst so richtig groß jetzt rausgekommen. Und der Rest hatte irgendeine Variation von einem Vaporfly an. Und wenn man sich da in Studien beschäftigt, wie da die letzten 2 Jahre die ganz großen Marathons, Platz 1 bis 3 Männer, Frauen ausgesehen haben, dann sieht man, dass da zu 85-90% diese Schuhe getragen wurden. Also braucht man auch mir keiner erzählen, dass das ein mentaler Aspekt ist. Und es gibt auch schon die ein oder andere Universität, die das, sagen wir mal, intensiver getestet hat, mit einer größeren Stückzahl an Probanden, auch mit Leuten, die jetzt nicht nur, sagen wir mal, jetzt ambitionierte Freizeitläufer sind, sondern entweder College-Athleten oder vielleicht sogar auch Profi-Athleten und haben da eben auf dem Laufband Tests durchgeführt, wo man Laktat gemessen hat bei bestimmten Geschwindigkeiten, wo man aber auch Atemgase gemessen hat und so weiter. Und da wurden schon deutliche Unterschiede festgestellt zwischen, sagen wir mal, herkömmlichen Modellen, losgelöst jetzt vom Hersteller, herkömmlichen Modellen ohne Carbonplatte und diesem Konzept Carbonplatte plus entsprechendem Schaum oder Foam, dass die Leute da offensichtlich weniger schnell ermüden und gleichzeitig eine, also sagen wir mal, mit weniger Energieaufwand eine höhere Geschwindigkeit länger laufen können. Und deswegen habe ich dann schon irgendwann die Diskussion, die natürlich dann jetzt auch im Weltverband da ausgetragen wurde, schon irgendwann verstanden, dass man gesagt hat, okay, das ist zwar jetzt ein neues Phänomen, was es erst seit ein paar Jahren gibt, aber wir müssen da scheinbar irgendwelche Leitplanken mal schaffen, damit da eine Chancengleichheit gewährleistet ist. Deswegen gibt es jetzt eben diese Regelung, dass die Sohlendicke auf 40 mm maximal begrenzt ist, dass nur eine Carbonplatte verbaut sein darf, dass es nicht mehr ein bisschen wie früher, natürlich als Profi, ich könnte jetzt sagen, für mich war es ja geil, weil theoretisch, wenn Adidas, die waren ja vielleicht vor ein paar Jahren mit Boost der Zeit voraus, das heißt, wenn du natürlich als Eliteathlet da vorne dran bist, kriegst du die Modelle früher und natürlich würde man sich das dann auch wünschen, aber ich finde jetzt grundsätzlich, jetzt wird sich vielleicht Ende des Jahres nach Corona dann vieles auch einpendeln. Es gibt, wie gesagt, du hast ja schon andere Hersteller angesprochen, schon einige, die da schon vorgelegt haben. Brooks mit dem Hyperion Elite, es gibt den New Balance Schuh, ich glaube RC Elite. Dann gibt es von Saucony den Endorphin Pro. Das sind alles auch Modelle, die mit Carbon-Elementen arbeiten. Von Adidas gibt es, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, natürlich den Adios Pro, auch den Adi Zero Pro, den du dir, glaube ich, bestellt hattest. Aber es ist nicht schlecht, dass man jetzt sagt, man versucht diese Wild-West-Thematik ein bisschen auszuhebeln, dass man einfach, sagen wir mal, neue Sachen entwickelt, die sofort Profiathleten zur Verfügung stellt, weil wenn das natürlich alle 4 Jahre mal passiert, ich nehme jetzt Olympische Spiele als wichtigstes Beispiel oder vielleicht auch einschneidendstes Beispiel, es kann ja dann schon gewisse sportliche Leistungen verwässern. Ich sag jetzt mal, ich bin keiner, der sagt, Fortschritt muss aufgehalten werden oder so. Das überhaupt nicht, um Gottes Willen, das gehört heute dazu. Können jetzt manche Leute gut oder schlecht finden, dass es das vor 30 oder 40 oder 50 Jahren so noch nicht gegeben hat, aber das ist der normale Lauf der Dinge. In allen Bereichen unseres Lebens gehört technischer Fortschritt dazu. Aber man muss es halt schon versuchen, ein bisschen zu reglementieren, weil sonst können die Unterschiede teilweise halt sehr groß sein. Und ich finde im Sport, ja, nennt mich Idealisten, aber ich finde, es sollte schon noch um den physischen Vergleich gehen, sage ich jetzt mal, unter den Sportlern. Auch ich weiß, dass natürlich mit Doping und allem im Top-Bereich alles, ich weiß das, ich bin schon lange dabei, aber ich meine, in meiner idealisierten Form sollte schon noch der physiologische Vergleich zählen in allererster Linie. Und deswegen sind die Regelungen grundsätzlich mal ganz gut.
Und ja, das ist ja, glaube ich, erstmal unstrittig, dass man gleiche Option der Wahl der Mittel hat. Ja, natürlich schaut trotzdem jeder sein Produkt, sein Material eben noch besser zu machen, optimieren. Ja, optimieren ist Optimieren jedes Einzelteils. Ja, du hast schon gesagt, du hast die Profi-Variante. Ich habe die jetzt bestellbar war, mir bestellt, weil ich es jetzt einfach wissen will. Ja, Preis fand ich jetzt auch, klar ist High Price, aber fand ich noch okay. 179 Euro, glaube ich, soll am Montag kommen. Das ist jetzt ganz blöd, ja, weil ich fahre Montag für ein paar Tage weg. Ich hätte natürlich gerne mitgenommen, ja, wird wahrscheinlich nicht ganz klappen, aber ich bin jetzt gespannt drauf, wie sich der läuft und was da passiert. Du bist jetzt schon gelaufen, du bist schon ein paar Mal gelaufen damit.
Adi Zero
Pro, wie weit ist denn jetzt Adidas?
Also den Adi Zero Pro, den du bestellt hattest, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt, weil den gab es bis vor kurzem. Den gab es zwar schon seit letztem Herbst als Prototypen und da hat zum Beispiel auch Mary Keitany in New York getragen, aber den gab es halt nur in Sample Size, was meistens 42, 43 ist und ich habe 45, 46, das heißt, den hatte ich nie testen können. Ich habe jetzt dann direkt den Adios, für die Leute, die jetzt vielleicht verwirrt sind, es gibt den Adizero Adios Pro, das ist der Schuh, von dem ich in den letzten Folgen häufiger geschwärmt habe, der diese weiße Optik hat, der jetzt letzte Woche rausgekommen ist, aber sehr streng limitiert. Das hat natürlich auch gewissen Unmut von manchen Leuten auf sich gezogen, dass das halt super schnell vergriffen war und da nicht jeder rankommt. Aber ich glaube, der größere, für die Leute, die den Schuh noch testen wollen oder kaufen wollen, es gibt den auch bei ausgewählten Fachhändlern, habe ich jetzt im Internet auch schon gesehen. Und vor allem kommt im September ein größerer Launch, wo größere Stückzahlen dann verfügbar sein werden. Aber den Adizero Pro, den du hast, den habe ich mir jetzt auch noch mal bestellt.
Hab ich noch nicht, das ist so das Schlimme.
Der am Montag kommt, aber noch nicht, den leider noch nicht unmittelbar ausprobiert. Den habe ich mir aber auch noch mal bestellt, weil mich natürlich der Unterschied, wie die sich laufen, der interessiert mich natürlich auch. Das finde ich ja spannend. Was den Adios Pro anbelangt, muss ich sagen, der Schuh fühlt sich schon für mich als jemand, der jetzt nie einen anderen Carbon-Schuh am Fuß hatte, natürlich schon Next Level an. Also ich habe da, wie gesagt, keinen Carbon-Vergleich, aber wenn ich den jetzt zu herkömmlichen Schuhen vergleiche, wie den Adios, den ich früher immer gelaufen bin, Marathon, Halbmarathon, mit dem ich auch im Frühjahr noch meine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen bin, mit 62,50, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also du hast, der Schuh ist ja auch vorgebogen, das heißt, er hilft dir mehr, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit laufen kannst. Das ist, glaube ich, schon so, dass der Schuh jetzt, so fair muss man sein, der ist jetzt vielleicht nicht ausgelegt auf 6 Minuten Pace, sondern der ist, glaube ich, schon natürlich sehr, sehr performance-lastig orientiert. Das heißt, wenn ich jetzt Programme mache,
finde ich schon mal erst eine totale Ungerechtigkeit, wenn ich das sagen darf. Ja? Eine totale Ungerechtigkeit. Ja. Aber das ist einfach der Physik geschuldet. Ne?
Genau, wenn du halt natürlich so wirklich, sagen wir mal, in dem Bereich bist, dass wir ich bin jetzt mit denen immer Programme gelaufen, wo ich irgendwo plus minus 3 Minuten unterwegs war, dann merkst du schon, dass der Schuh einfach, ich sag mal, schiebt. Also du kommst auf, einerseits merkst du, der Boden tut nicht weh, in Anführungszeichen, also du merkst den Asphalt jetzt nicht als hart oder so. Wenn du ein bisschen müde wirst, kippt der dich durch das vorgeformte so ein bisschen schon leichter auf den Vorfuß und du merkst auf jeden Fall einen Impuls, den dein Fuß bekommt beim Abdruck. Und was mir aufgefallen ist, auch wenn ich jetzt nach der Einheit gestern, weil die Einheit anstrengend war, kaputt war, also erschöpft, einfach müde heute, ne? Ich wollte morgen 15 Kilometer laufen, ich darf jetzt gleich nochmal 15 Kilometer laufen. Natürlich fühle ich mich jetzt schon müde, aber was mir heute beim Physio aufgefallen ist, es gab ein paar Kleinigkeiten, die zu beheben waren, das waren aber meistens statische Sachen, weil ich einfach momentan die hohen Kilometer noch nicht wieder gewohnt bin, wo man vielleicht auch mal wieder was eingerenkt hat, aber die muskulären Beschwerden, die sind minimiert. Also ich habe keine harten Waden oder keine harten, weiß nicht, Oberschenkel-Vorderseiten, was ich eigentlich aus meinem Erfahrungswert haben müsste mit dem Trainings-Background, den ich habe. Und wenn ich solche Programme jetzt gerade wieder reingehe, das wird man später normalerweise schon gewohnter in einer Marathon-Vorbereitung. Aber dass ich das direkt von Anfang an so in der Form nicht habe, das ist für mich auf jeden Fall erstaunlich. Und schiebe ich schon natürlich auf diese für mich neuartige Laufgefühl. Das ist ganz klar. Und ja, preislich hast du gesagt, ja, ist er natürlich ja auch hochpreisig. Ich glaube, der Adios Pro wird für 200 verkauft, der Adizero Pro für 175, glaube ich.
100, ja, ich glaube 179, 80 oder 79. Was war das da, ja.
Aber gibt natürlich auch noch andere
Exzesse. Ich habe 12 nachts bestellt.
Ah, oh, okay.
Um 12 Uhr konnte ich bestellen, ich bin extra lange aufgeblieben. Nee, ich bleibe immer so lange auf.
Ja, das ist schon, ja. Das ist die Zukunft, das wird sich auch so schnell nicht mehr zurückdrehen lassen. Also ich glaube an die, weil manche sagen an die Form, sieht alles so nicht dynamisch aus, an die Form, da werden wir uns, glaube ich, über kurz oder lang, zumindest im High-Performance-Bereich müssen wir uns, glaube ich, gewöhnen, weil es diese Mischung ist aus Sohlendicke und Carbonplatte und ich sehe nicht, dass sich das sehr schnell wieder abschaffen wird.
Ja, das eine ist ja auch eine modische Betrachtung logischerweise, ja, also erstmal ja eine Außenansicht, wie man läuft, ist ja noch eine ganz andere Frage. Über Pink-Grün und Pink-Rosa kann man auch streiten, ja, vortrefflich streiten. Ja, über cooles Design kann man auch streiten, findet auch jeder anders, ja. Wir haben ja über On jetzt noch gar nicht gesprochen, die viel über Laufgefühl, über Sohlengestaltung, über sicher auch ein Marketing und ein bestimmtes Design kommen. Also darüber kann es immer das eine und das andere geben, ist aber uninteressant, ja, weil wenn es schneller ist, dann werden es die Leute kaufen, dann wird man es machen.
Zweifellos.
Ja? Also gut, wir haben jetzt zwei Dinge gelernt. Du hast keine Wadenprobleme mehr. Du kannst jetzt noch schneller laufen. Das Programm von Alberto hat dich nicht geschockt. Und Renato? Renato, du hast überhaupt keine Ausreden mehr.
Ja, ich habe keine Ausreden. Aber ich merke trotzdem, dass ich älter werde. Also das ist, glaube ich, doch auch eine normale Entwicklung.
Jetzt kommst du so.
Ein sehr guter Freund von mir, der Felix. Grüße an Felix, falls du die Folge hörst, mit dem ich früher jahrelang sehr viele Kilometer geteilt habe und auch im ein oder anderen Trainingslager auch das Bett, je nachdem, wo wir waren. Der hat schon auch viel mit mir schon durchmachen müssen. Mit dem hatten wir die Debatte schon mal vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich langsam zu alt werde für den ganzen Quatsch. Irgendwie morgens aufstehen wird nicht mehr leichter, habe ich den Eindruck. Also ist einfach alles so steif und müde und so. Dann hat er auch gesagt, ja, so kann man das sehen. Aber wenn ich dran denke, was du halt mit 20 trainiert hast und jetzt sehe, was du jetzt trainierst, dann muss man auch sagen, da ist ein kleiner Unterschied in der Belastung, die du dir halt auch zumutest. Deswegen ist das ein bisschen verklärter Blick zu sagen, mit 20 bist du morgens aus dem Bett gesprungen. Ja gut, wenn du 120 Kilometer rennst und jetzt rennst du 200, ist das halt auch ein kleiner Unterschied.
Gut, dann würde ich sagen, freu dich, ja, genauso strahlend und lachend auf deine 15 Kilometer, die du gleich noch laufen darfst.
Da freue ich mich drauf,
herrlich. Ja. Und ich freue mich auf die neuen Waffen, wenn sie denn kommen. Ich habe ein breites Arsenal von allen möglichen Schuhen, ja, weil mich das immer interessiert, was da passiert.
Ich bin sehr gespannt auf deinen Eindruck, weil ich habe wie gesagt, den Adi Zero ja auch bestellt. Meiner kommt aber erst Mitte Juli. Das heißt, du wirst auf jeden Fall, was den Adi Zero Pro anbelangt, deine ersten Eindrücke sammeln können. Bin ich schon sehr gespannt.
Ja, das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie ich bis dahin 3,30 Kilometer laufen soll. Aber gut, das ist da ein anderes Problem. Ne? Gut, dann sagen wir 1 Stunde 15 Rekord heute. Aber es war ein wichtiges Thema und das ist ja noch nicht erschöpft damit. Ja, sondern wir wollen wöchentliche Updates hören, logischerweise. Ja, wie rollt er am besten, wohin, wo bergab, wenn es doch bergauf gehen sollte. Und dann euch, geht einfach laufen. Sonne, Licht, Luft. Ist das Beste, was man machen kann.
Genießt das gute Wetter und die Kilometer am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.